Der erste Sonntag der Passionszeit ist heute. Und dazu gehört ja dann auch, dass wir daran denken, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und dann sagen wir oft in unserem Sprachgebrauch, Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen. Und ich habe mich manchmal gefragt, wo ist eigentlich ein Text in der Bibel, wo man sieht, Jesus nimmt unsere Sünde auf sich. Und heute haben wir, und der Predigttext steht heute in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Ja, und da sehen wir, wie Jesus Sünde, also mindestens mal die Sünde des Volkes Israel auf sich nimmt und dann, weil Israel ja Teil der Menschheit ist und die Sünde Israels keine andere Sünde ist als unsere Sünde, sehen wir, wie Jesus eben unsere Sünde auf sich nimmt. Letzten Sonntag haben wir im Buch Amos gelesen. Da haben wir gelesen, Gottes Recht soll wie Wasser strömen und Gottes Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Das war Kapitel 5, 24. Und was ist mit der Gerechtigkeit Gottes eigentlich gemeint? Das hatten wir letzten Sonntag. Die Grundlage der Gerechtigkeit ist das Wissen, dass der Mensch in allem, was er tut und in allem, wie es ihm ergeht, vollständig auf Gott angewiesen ist. Ein gerecht lebender Mensch fragt in all seinen Entscheidungen nach Gott. Und heute werden wir sehen, wie Jesus vollständig auf Gott vertraut. Ich lese aus Matthäus 4 die ersten 11 Verse. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter, denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel. Und es kamen Engel und sorgten für ihn. Ja, heute ist der erste Sonntag der Passionszeit und wir denken in dieser Zeit besonders an das Leid, welches Jesus für uns auf sich genommen hat. Manche nutzen die 40 Tage vor Ostern, um zu fasten. Und auch das dient dem Ziel, sich etwas bewusst zu machen. Kennzeichnend hierfür ist die Aktion 7 Wochen ohne der evangelischen Kirche. Diese Aktion wurde 1983 gestartet und während der 40 Tage wird auf bestimmte Nahrungs- oder Genussmittel verzichtet. Hierbei geht es nicht darum, etwas zu leisten, vielmehr sollen Alltagsgewohnheiten überdacht werden und der bewusste Umgang mit Verzicht, der schafft Raum für Neues. Die Zahl von 40 Tagen, die kommt aus dem Text, den wir gerade gelesen haben. Jesus fastet 40 Tage und 40 Nächte lang. Auch in den Evangelien nach Markus und nach Lukas finden wir Berichte über die Versuchung Jesu. Mit dem deutschen Begriff Versuchung verbinden wir die Verlockung, etwas Negatives zu tun. Doch im griechischen Neuen Testament, dieser dort verwendete Begriff, der ist eher neutral. Es geht mehr um einen Test. Deshalb steht im Text der Basisbibel, dass Jesus auf die Probe gestellt wurde. Genau dasselbe tun später die Pharisäer, wenn sie Jesus Fragen stellen. Sie wollen herausfinden, wer Jesus ist. Es geht darum, die Wahrheit über eine Person herauszufinden. Wer ist Jesus eigentlich? Unser Text fängt an mit dem Wort danach. Also, was war vorher? Vorher lesen wir den Bericht über die Taufe Jesu. Jesus ließ sich von Johannes, dem Täufer, taufen. Und als Jesus aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Außerdem erklang eine Stimme aus dem Himmel mit den Worten: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Jesus ist Gottes geliebter Sohn. Gottes Sohn geht durch das Wasser und wird dann in die Wüste geführt für die Dauer von 40 Zeiteinheiten, um dort in der Wüste auf die Probe gestellt zu werden. Kommt uns das nicht bekannt vor? Gab es nicht schon einmal einen Sohn Gottes, der das erlebt hat? Hab's nicht verstanden? Genau, deswegen hier 2. Mose 4, 22 und 23. Dann sage zum Pharao, so spricht der Herr, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn. Deshalb habe ich dir befohlen, entlasse meinen Sohn aus deinem Dienst, er soll mir dienen. Gott sagt über sein Volk Israel, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn. Als der Pharao das Volk schlussendlich ziehen lassen muss, zieht das Volk durch das Schilfmeer, also durch das Wasser. Anschließend verbringt das Volk 40 Jahre in der Wüste. Dort wird das Volk Israel auf die Probe gestellt. Und diese Probe besteht das Volk nicht. Trotzdem geht Gottes Weg mit seinem Volk weiter. Und unser heutiger Text wird uns zeigen, dass nun endlich jemand aus dem Volk die Probe in der Wüste bestehen wird. Dass Gott sein Volk in der Wüste auf die Probe stellen wollte, das wird uns übrigens ausdrücklich gesagt. Hier ein Vers aus dem 8. Kapitel des 5. Buches Mose. Da heißt es, erinnere dich, Israel, an den Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. 40 Jahre lang hat er dich durch die Wüste geführt. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht, wirst du seine Gebote befolgen oder nicht. Das war 5. Mose 8, Vers 2. Und nun führt der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Nicht für 40 Jahre, aber immerhin für 40 Tage. Jesus soll geprüft werden. Wird Jesus sich an Gott halten oder nicht? Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte lang gefastet hat, ist er sehr hungrig. Das ist vielleicht wenig überraschend. Der Versucher sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier Brot werden. Übrigens knüpft der Versucher an das, was Gott gesagt hatte, dies ist mein lieber Sohn und er will das jetzt wissen, er will das testen. Hätte Jesus auf diesen Vorschlag eingehen können, aus Steinen Brot zu machen? Wo ist der Haken? Oder treffender formuliert, wo ist der Pferdefuß? Hat der Teufel nicht recht mit seiner Bemerkung? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann brauchst du doch sicher keinen Mangel zu leiden. Nein, natürlich braucht Jesus keinen Mangel zu leiden. Aber es war Gottes Geist, der Jesus in die Wüste geführt hat. Also will Jesus auch in der Wüste sein Leben Gott anvertrauen. Jesus weiß sein Leben in Gottes Hand. Gott wird auch in der Wüste für ihn sorgen. Es geht hier also nicht um die Frage, woher Jesus etwas zu essen bekommen kann. Dies ist ein Test, ob Jesus Gott sein Leben anvertraut. Dies ist der Test, den das Volk Israel nicht bestanden hat. Gott hatte in 5. Mose 8 von dieser Prüfung gesprochen und deshalb zitiert Jesus genau aus diesem Text in 5. Mose 8 und sagt, der Herr, dein Gott, also ich lese mehr als was Jesus zitiert hat, der Herr, dein Gott, hat dir gezeigt, dass du ihn brauchst. Erst ließ er dich hungern, dann gab er dir Manna zu essen. Das hattest du bis dahin nicht gekannt, auch deine Vorfahren nicht. Der Herr hat dir damit gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Das ist jetzt aus 5. Mose 8 gewesen. Wir können also Brot haben, wir können generell unser Auskommen haben, aber wir leben nicht, wenn wir nicht Gott gehorchen. Unser Überleben hängt nicht nur an der Frage, ob wir zu essen haben. Brot zu essen ist nicht der Sinn unseres Lebens. Als Menschen leben wir davon, was Gott sagt und gebietet. Jesus hätte sich Brot besorgen können oder Brot machen können, aber dazu hätte er den Rahmen verlassen müssen, den Gott ihm in diesem Moment gesetzt hatte. Und Jesus weiß, dass er Gott braucht. Er meutert nicht gegen Gott, wie es das Volk Israel in der Wüste getan hatte. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, auch wenn der Geist Gottes den Menschen in die Wüste führt. Nun nimmt der Teufel einen zweiten Anlauf. In einer Art Vision führt er Jesus auf den höchsten Punkt des Tempels. Der Teufel zitiert einen Text aus Psalm 91 und dort lesen wir, denn er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich glaube, wir erinnern uns vom Anfang des Gottesdienstes, da haben wir diesen Text schon gehört. Die Engel werden dich beschützen. Dieser Schutz Gottes, der muss doch im Tempel Gottes besonders gut funktionieren. Wäre dies nicht eine gute Gelegenheit, Gottes Liebe zu testen? Jedenfalls unterstellt dies der Teufel. Aber wir erinnern uns an die Situation aus dem Paradies. Da hatte der Teufel ebenfalls eine Aussage Gottes zitiert, doch der Teufel ist gut darin, eine Aussage Gottes zu verdrehen. Der Teufel verwendet Bibelzitate ohne ihren Kontext. Jesus hingegen erkennt und nutzt die Schrift in ihrem Zusammenhang. Der Versucher sagt sinngemäß, wenn du Gott vertraust, dann wird Gott doch machen, dass dein Leben erfolgreich verläuft. Du kannst springen und Gott fängt dich auf. Was soll da schon schiefgehen? Vertraust du etwa Gott nicht? Doch Jesus zitiert ebenfalls die Schrift und wir nehmen die Einladung an, das, was Jesus zitiert, in seinem Kontext nachzulesen. Jetzt ist 5. Mose 6. Stellt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe, wie ihr es bei Massa getan habt. Befolgt die Gebote des Herrn, eures Gottes. Auch seine Vorschriften und Gesetze sollt ihr beachten, die er euch befohlen hat. Tu, was richtig und gut ist in den Augen des Herrn. Dann wird es dir gut gehen. Es gibt da eine feine Grenze. Diene ich Gott oder will ich, dass Gott mir dient? In 5. Mose 6 erinnert Gott an den Ort namens Massa. Und er bezieht sich damit auf einen ganz bestimmten Punkt in der Geschichte Israels. Warum wird dieser Ort genannt und was ist da passiert? Die ganze Gemeinde der Israeliten brach auf aus der Wüste Sin. Sie zogen weiter von Lagerplatz zu Lagerplatz, so wie der Herr es bestimmte. Als sie in Rephidim lagerten, hat das Volk kein Wasser zu trinken. Da stritt das Volk mit Mose. Sie sagten, gib uns Wasser zu trinken. Mose antwortete, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber das Volk Israel hatte Durst und rebellierte gegen Mose. Sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Jetzt müssen wir, unsere Kinder und unser Vieh verdursten. Da schrie Mose zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr sagte zu Mose, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Nimm auch deinen Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Dort am Horeb will ich vor dir auf dem Felsen stehen. Schlage an den Felsen, es wird Wasser herausfließen und das Volk kann trinken. Mose tat das vor den Augen der Ältesten Israels. Er nannte den Ort Massa, das heißt Probe, und Meriba, das heißt Streit. Denn dort hatten die Israeliten gestritten und den Herrn auf die Probe gestellt, als sie fragten, ist der Herr bei uns oder nicht? Das war jetzt 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Massa heißt Probe, weil das Volk Israel Gott dort auf die Probe gestellt hat. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und damit zitiert Jesus nicht einfach eine Weisheit, zum Beispiel aus dem Buch der Sprüche Salomos. Nein, es handelt sich hier um eine fundamentale Erfahrung, welche das Volk Israel auf seinem Weg mit Gott gemacht hat. Das Volk hatte zwar Wasser bekommen, trotzdem steht der Ort Massa für das Scheitern Israels. Statt Gott zu vertrauen, hatte das Volk Gott auf die Probe gestellt. Aber Jesus besteht diesen Test. Jesus vertraut Gott, aber er stellt Gott nicht auf die Probe. Jesus sieht, wo diese Grenze verläuft und er überschreitet sie nicht. Nun nimmt der Teufel einen dritten Anlauf. Wieder nimmt er Jesus mit in eine Art Vision. Alles, was Jesus sieht, soll ihm gehören, wenn Jesus den Teufel anbetet. Die ersten beiden Anläufe, die hat der Teufel jeweils eingeleitet mit, wenn du der Sohn Gottes bist. Diesmal fehlt diese Einleitung. Jesus ist König. Der Teufel stellt dies nicht in Frage. Aber auf welche Art wird Jesus herrschen? Menschliche Strukturen sind vom Bösen unterwandert und durchdrungen. Der Teufel, der Versucher, nimmt Einfluss auf die Art, wie diese Welt regiert wird. Menschen tun alles dafür, um Macht zu erlangen und ihre Macht zu festigen. Jesus ist hier, um das Böse zu besiegen. Aber gleichzeitig wird Jesus nicht aufhören, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Jesus will nicht seine eigene Macht festigen. sondern er will auf Gottes Macht vertrauen. Deshalb antwortet Jesus mit einem weiteren Zitat aus der Geschichte Israels: Bald ist es soweit. Der Herr, dein Gott, bringt dich in das Land, das er deinen Vätern versprochen hat. Dem Abraham, Isaak und Jakob hat er es geschworen, und all das wird er dir geben. Große und prächtige Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser voller guter Dinge, die du nicht gefüllt hast, Zisternen in Stein gehauen, die du nicht gegraben hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Du wirst davon essen und satt werden. Dann pass auf und vergiss ja nicht den Herrn. Er hat dich aus dem Land Ägypten geführt und so aus dem Leben in der Sklaverei befreit. Begegne dem Herrn, deinem Gott, mit Ehrfurcht. Verehre ihn und schwöre nur in seinem Namen. 5. Mose 6, 10 bis 13. Nur Gott allein anbeten. Dies ist dem Volk Israel nicht gelungen. Immer wieder hat sich das Volk von Gott als seinem Herrn abwenden lassen. Jesus hingegen besteht diesen Test. Jesus schickt den Versucher weg. Übrigens kommt dieser letzte Test später im Matthäusevangelium noch einmal. In Matthäus 16, Vers 15 fragt Jesus seine Jünger: Für wen haltet ihr mich? Petrus sagt daraufhin: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus reagiert positiv auf diese Aussage, aber dann erklärt Jesus seinen Jüngern, dass die führenden Priester und Schriftgelehrten ihn hinrichten lassen werden. Petrus nimmt daraufhin Jesus beiseite und will ihm das mit der Hinrichtung ausreden. Gott bewahre dich davor, Herr, das darf dir nicht zustoßen. Petrus denkt: Der Messias kann doch nicht sterben. Der Messias muss doch das Böse in seine Schranken verweisen. Hinter der Besorgnis des Petrus steckt wieder die Testfrage des Teufels: Sucht Jesus seine eigene Herrlichkeit oder vertraut Jesus auf Gott? Noch einmal verweist Jesus den Versucher auf seinen Platz: Weg mit dir, Satan, hinter mich, du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Tatsächlich sieht Jesu Tod am Kreuz wie eine Niederlage aus. Aber dann wird Jesus von den Toten auferweckt durch die Macht des Vaters. Jesus hat auch diesen letzten Test bestanden. Selbst angesichts des Todes hat Jesus nicht aufgehört, seinem Vater zu vertrauen. Für uns bedeutet Jesu Tod und Auferstehung der Durchbruch. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Jesus lebt nach Gottes Gerechtigkeit. Das Volk Israel war daran gescheitert. Wir scheitern daran. Aber nun hat Jesus als jemand aus dem Volk bis zum Ende auf Gott vertraut. Hunger, Durst, die Versuchung der Macht, all diese Tests hat Jesus bestanden, weil er sich ganz auf Gott bezogen hat. Und Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Bedeutet Nachfolge nun, dass wir keine Tests mehr zu bestehen haben? Nein, so ist es nicht. Die letzte Bitte des Vaterunsers erinnert uns daran: Stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Eine Jüngerin oder ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet, Zeit in der Wüste zu verbringen. Unsere Beziehung zum Vater wird auf die Probe gestellt. Vertrauen wir in dieser Situation auf Gott oder schaffen wir uns selbst einen Ausweg? Versuchen wir, Gott dazu zu bringen, dass er unseren Durst stillt? Vertrauen wir auf Gott, auch wenn wir vor scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten stehen? Erinnern wir uns an ein kleines Detail. Gottes Geist hatte Jesus in die Wüste geführt. Und auch in unserer Wüste ist Gott mit dabei. Gottes Liebe macht uns wertvoll vor Gott. Und wer uns diesen Wert absprechen will, den sollten wir aus unseren Gedanken verbannen. Am Ende ist Gott immer noch da. Es kamen Engel und seuchten für ihn. Jesus hat den Test bestanden. Jesus lädt uns ein, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Unser Vertrauen wird auf die Probe gestellt werden, aber wir sind in der Wüste nicht allein. Am Ende schickt Gott uns seine Engel und Gottes Geist ist mit uns. Gott sorgt für uns. Amen.